Unterwegs am Shishapangma. Pangma. Zwischen dem Basislager am Fuße des Himalaya-Gipfels und Camp 1 in 6350 Meter Höhe muss immer wieder ein Eisbruch durchquert werden. Auf Kilometer ist der Gletscher hier aufgerissen, bildet Türmchen, Zinnen, Eisstelen, soweit das Auge reicht. Eine knappe Stunde dauert die Traverse durch das Gletscherlabyrinth jeweils und jedes Mal sieht's anders aus, staunt Expeditionsteilnehmer Carsten Otto.
Es ist wunderschön, wie sich die Sonne da drin spiegelt. Es glitzert, diese verschiedenen Formen, diese riesigen Pyramiden hier. Das ist eine ganz bizarre Landschaft. Es bilden sich hier Seen, teilweise sogar Flüsse zwischen diesen Eispyramiden. Wir müssen da unseren Weg wirklich spannend durchfinden. Das ist jetzt eher so im Bläulichen, die Farben und Braun. Hochinteressant, ja. Es ist jetzt kein typisch weißer Gletscher, wie man es vielleicht von uns daheim kennt.
Manchmal ist der Gletscher aber am nächsten Tag verschneit. Bisweilen schillernde Teiche zwischen den Gletschertürmen, dann wieder reif überzogene Eisschollen. Eine Augenweide, sie macht den Shishapangma landschaftlich zum schönsten 8000er, behauptet mancher. Der Sturm dagegen kann eine Besteigung des tibetischen Gipfels zur Qual machen. 4 Wochen lang ist der Wind unser ständiger Begleiter und wird häufig auch zum Feind. Kaum einmal kann ein Zeltlager während des Aufstieges errichtet werden, ohne dass der Orkan uns daran hindern will. Frust bei Jürgen Deiber und Carsten Otto.
Ich glaube, wir haben jetzt 3 Mal hier oben geschlafen und das erste Mal, wo wir hier hochgekommen sind, hat es richtig gestürmt. Da mussten wir zuerst bei den Italienern Notunterkunft beziehen, weil der Sturm so stark war, dass wir keine Zelte aufbauen konnten.
Die erste Nacht, der Schlaf war sehr unterbrochen, weil die Zeltplatte ständig ans Ohr geflattert ist. Es war richtig Sturm. Es ist überhaupt so, dass an der Shishapangma momentan ungewöhnlich viel Winde geherrscht haben. Und das betrifft natürlich dann so ein exponiertes Lager ganz besonders.
Auf und ab wie ein Jojo, das ist unsere Taktik, mit der wir die Lagerkette bis unter den Gipfel des 8000ers aufbauen wollen. Zugleich kann sich der Körper während der Touren in der Höhe an die dünne Luft gewöhnen. Doch immer und immer wieder wirft der Sturm uns zurück. Lager 2 in 7000 Meter Höhe wurde regelrecht weggefetzt, berichtet Markus Schnitzler nach einem weiteren erfolglosen Vorstoß.
Sturm, Schnee hat die Zelte zusammengedrückt. Ja, da waren die Zelte ziemlich platt. Das eine haben wir dann abgebaut, ein neues aufgestellt und das andere so halbwegs wieder reaktiviert, dass man drin schlafen konnte.
3 Wochen haben wir uns schon an den Flanken des Berges abgearbeitet. Eine Wetterbesserung scheint nicht in Sicht. Die Zeit läuft uns davon, denn der Monsun naht, dann ist es unmöglich, zum Gipfel zu gelangen. Ohnehin sind wir das letzte Team am Berg, alle anderen Gruppen sind längst auf dem Weg in die Heimat. Und die harte Arbeit laugt aus, muss Carsten Otto feststellen.
Wir hatten doch sehr schwere Rucksäcke, weil aufgrund des Neuschnees wir uns entschlossen haben, die Skiausrüstung mitzunehmen. Und das bedeutet, dass wir den Schuh, den wir brauchen für den Gipfelgang, im Rucksack haben und die ganze komplette Skiausrüstung, Eisausrüstung, Schlafausrüstung, Zelt, muss man noch eins mit hochnehmen, nachdem eins kaputt war. Und von daher waren wir auch ziemlich geschlaucht, als wir hier oben ankamen.
Schinderei in der Todeszone, in der es nicht mal halb so viel Sauerstoff gibt wie im Flachland. Die Chancen, das Ziel zu erreichen, sinken ständig. Ohnehin haben es bis heute nicht einmal 300 Menschen geschafft, auf den Hauptgipfel des Shishapangma vorzudringen. Ein Bruchteil der Massen, die jedes Jahr auf den Mount Everest oder den Cho-Oyu strömen. Doch ob der Weg zur Spitze für uns frei sein wird, das muss sich noch zeigen. Lawinengefahr vereitelt häufig den Anstieg nach ganz oben. Und es hat viel geschneit in den vergangenen Tagen. Immer noch Sturm, ohne Unterbrechungen. Die 4. Woche ist angebrochen am Shishapangma. 2 Hochlager sind eingerichtet, die kleinen bunten Zelte stehen in der Schneewüste auf 6350 und in 7000 Meter Höhe. Alles ist bereit zum erhofften Gipfelgang. Alle paar Tage statten wir den Höhenlagern einen Besuch ab, der Akklimatisierung wegen. Das Leben in der Höhe ist manchmal trist, findet Markus Schnitzler.
Im Zelt sitzen, Kocher bedienen, essen, vorschlafen oder nachschlafen, je nachdem. Ab und zu rausschauen nach dem Wetter. Mehr ist im Moment wirklich nicht. Also das spielt sich alles sehr rudimentär ab und in kleinem Rahmen hier. Es ist schon ein Stück weit auch Lethargie.
Wenn sich wenigstens der Wind mal für ein paar Stunden legen würde. Doch Fehlanzeige. Warten, immer nur warten.
Vor allem in der Nacht war es immer ziemlich übel. Also viel Sturm, schlechte Sicht. Tagsüber ging es eigentlich meistens recht gut. Jetzt hat es wieder wahnsinnig viel geschneit diese Nacht. Jetzt schauen wir mal ein Stück hoch und gucken, wie es ist mit dem Schnee. Ja, ich bin gespannt. Skeptisch gespannt, sagen wir mal.
Wann sich das Wetter bessert? Karl Gabel soll es uns verraten. Expeditionsleiter Thomas Lemmle ruft den Bergmeteorologen in Innsbruck an.
So, bei uns ist jetzt wie vorhergesagt windstill, super Wetter, gell? Strahlend blau. Wie sieht es denn von morgen aus?
Nein, gibt zwar oben noch einen ziemlich starken Wind im Gipfelbereich.
Himalaya-Wetterspezialist Gabel macht uns aus der Ferne per Satellitentelefon Mut zum Gipfelgang. Wir nutzen die Chance und starten durch. Aufbruch um Mitternacht.
Sternenklar, Vollmond, windstill. Das einzige Problem, das wir hatten, war, dass es in den Tagen zuvor aufgrund des nahenden Monsuns wahrscheinlich schon zu ersten Niederschlägen kam. Und wir nicht wie gedacht 20 cm Neuschnee hatten, sondern also in den Rinnen bis zu einem halben Meter 50 cm Neuschnee und uns dann mehr oder weniger bis zum Lager 3 ziemlich aufgearbeitet haben. Und man ist dann einfach knietief eingesunken.
Das mühsame Gestapfe in der Nacht kostet Zeit. Zeit, die am Ende fehlt. Der Steilhang hinauf auf 7400 Meter ist schon bewältigt. Doch die Schinderei geht beim Klettern am felsdurchsetzten Grat noch weiter. Am Mittag wird das Licht diffus, dunkle Wolken künden von der nächsten Wetterfront. Bei den ersten Sturmböen fällt die Entscheidung, Umkehr nach 14 Stunden. Nur noch 200 Meter hätten bis zum Gipfel gefehlt, ärgert sich Markus Schnitzler später.
Es war trotzdem eine interessante Erfahrung. In den Bergen ist es so, man muss einfach rechtzeitig umkehren. Sonst ist man entweder irgendwie lädiert oder tot. Auch der Abstieg im Sturm hat gezeigt, dass es besser war, umzukehren, als jetzt da mit aller Gewalt den Gipfel zu erzwingen.
Die Expedition ist damit nicht zu Ende. Erst nach 2 Tagen ist das Team wieder im Basecamp. Vorher müssen noch die Höhenlager abgebaut und die Ausrüstung ins Tal gebracht werden. Noch einmal 2 Tage Plackerei. Mit 40 Kilo schweren Rucksäcken auf dem Buckel, während die Ski im windverpressten Bruchharsch machen, was sie wollen. Erst dann ist Zeit, Rückschau zu halten. Den 8000er-Gipfel verfehlt, obwohl er schon in Sichtweite war. Jürgen Deiber schiebt trotzdem keinen Frust.
Zu erfahren, was man auch körperlich, physisch einfach aushält. Also an Schneesturm und Entbehrungen und widerlichen Umständen. Und dass es trotzdem irgendwie geht und man irgendwo standhaft bleibt. Das zu erleben, war schon eine unheimliche Bereicherung auch.
So bleibt am Ende die Einsicht, eine Höhe von 7800 Metern trotz der widrigen Verhältnisse erreicht zu haben, ist auch ein Erfolg. Der Shishapangma wird uns als Berg in Erinnerung bleiben, der keine Geschenke macht.